Ja, schönen guten Morgen, liebes Christusforum. Wir haben heute schon den dritten und damit auch den letzten Teil unserer aktuellen Predigtreihe vor uns. Und zwar, wer sich erinnert, wer es schon gehört hat, wird sich erinnern, es geht um die Feinde der Freude. Markus hatte zu Beginn mit uns über Neid nachgedacht, ein Feind der Freude. Und Frank am vergangenen Sonntag über Sorgen, auch ganz sicher ein Feind der Freude. Und ich habe heute auf meinem Zettel das Thema Undankbarkeit stehen. Auch das ein Feind der Freude. Wer undankbar ist, wird keine Freude haben. Was ist denn eigentlich Freude? Das ist schon auch angesprochen worden. Das wäre nicht professionell, das vor der letzten Predigt erst zu sagen. Aber ich will es doch nochmal in Erinnerung rufen. Mit Freude meinen wir jetzt nicht dieses Banale, ich will Spaß haben, es soll immer lustig sein und irgendwie oberflächliche Freude, sondern bei Freude geht es um uns oder uns um die Freude, die Gott uns selber durch seinen Geist ins Herz gibt. Der Heilige Geist schenkt in uns eine göttliche Freude und darum geht es uns. Das heißt, Undankbarkeit, wenn man das so will und überträgt, wenn du undankbar bist, hinderst du irgendwo auch das Werk des Heiligen Geistes in dir. Das wollen wir nicht und deswegen machen wir uns über diese Dinge ja auch Gedanken. Das Gegenteil von Undankbarkeit, wer hätte das gedacht, aber ich muss es am Anfang trotzdem sagen, ist Dankbarkeit, klar. Und deswegen werde ich mich vor allem mit dem Thema Dankbarkeit, das ist eine Haltung vom Herzen her, aber auch mit der Praxis der Dankbarkeit, nämlich mit dem Danken beschäftigen. Ich will mit euch darüber nachdenken, was hat das zu tun, was hat das zu sagen in unserem Leben, was sagt uns die Bibel zum Thema Gott danken. Das klingt zunächst mal sehr harmlos, das klingt, als würde es eine erbauliche Predigt werden, wo du am Ende gestärkt bist und glücklich und zufrieden und voll des Dankes bist. Das soll auch so sein, aber es wird wahrscheinlich auch für den einen oder anderen schon auch eine herausfordernde Predigt. Ich werde dir auch den einen oder anderen Gedanken zumuten und das ist nicht versehentlich so, sondern das ist durchaus gewollt. Fangen wir mal an mit dem Spruch oder einem Spruch, der in christlichen Kreisen ja schon seit langen Jahren, wahrscheinlich seit Generationen immer wieder auftaucht, vielleicht auch von Sprachgebrauch her etwas altbacken anmutet, aber ja seine Daseinsberechtigung hat. Und zwar heißt es da, danken schützt vor Wanken und loben zieht nach oben. Danken schützt vor Wanken. Loben zieht nach oben. Was ist das für eine Weisheit? Zunächst mal habe ich gedacht, ja, so rein von der Psychologie, die dahinter steckt, ist da schon was dran. Das lässt sich nicht ganz von der Hand weisen, dass Danken immer auch gut tut. Also klar, überleg, wenn du von jemandem einen Dank bekommst, wenn jemand sagt, danke, dass du dies oder jenes für mich gemacht hast, schön, ich habe mich darüber gefreut, dann macht das natürlich was mit dir, dann ist das macht das dein Herz fröhlich und du freust dich, dass jemand dir gegenüber dankbar ist. Aber auch umgekehrt, wenn du derjenige bist, der das Dank ausspricht, ist das auch schön. Das ist also keine Einbahnstraße hin zu nur dem einen von dem anderen, sondern beide haben was davon. Denn auch Danke sagen macht ja Freude, macht auch Spaß. Ganz einfach deswegen, es ist auch logisch, dass es so ist, weil wenn wir danken, dann richten wir unsere Gedanken ja auch aus auf schöne Dinge. Da hat jemand was Gutes getan, was Nützliches, was Schönes. Und wenn wir danken, dann würdigen wir das und dann kreisen unsere Gedanken darum. Und das tut uns natürlich gut. Insofern, danken schützt vor Wanken, loben zieht nach oben. Ja, stimmt, ist was dran. Die Frage ist, ob das so ein explizit christlicher Spruch überhaupt ist. Glaube ich eigentlich nicht. Ich denke, das funktioniert erstmal grundsätzlich, weil wir Menschen so gestrickt sind, dass uns Danken gut tut. Danken schützt vor Wanken, wenn man so will. Für Christen wie für Nichtchristen ein Trick, psychologische Nummer, wenn man so will, die uns einfach gut tut. Ein Trick, ein bisschen die Lebensqualität zu verbessern. Und das ist nicht falsch und das ist nicht verkehrt. Aber es ist auch nicht das Anliegen der Bibel alleine, durch irgendwelche Tricks und Griffe in die Kiste der Psychologie uns ein bisschen Lebensqualität mehr zu schenken, sondern die Bibel ist Gottes Wort und geht deutlich tiefer. Und ich stehe hier auch als Verkündiger des Wortes Gottes und nicht einfach nur als Lebensberater. Deswegen gucken wir tiefer, gucken in die Bibel hinein und sehen dann, dass die Bibel tatsächlich das Thema Dank nochmal auch etwas anders angeht, als das vielleicht anderswo so getan wird. Ich habe zu Beginn zwei Bibelverse, die sich auch sehr ähnlich sind, die auch aus derselben Feder stammen, nämlich vom Apostel Paulus. Und die zeigen, in welche Richtung das in der Bibel geht. Da ist zum ersten Mal eine Stelle aus 1. Thessalonicher 5, Vers 18, die lautet: Seid in allem dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid in allem dankbar. Habt ihr gemerkt, dass da ein Imperativ, ein Befehl steht? Macht das. Seid dankbar. Das ist nicht eine Aufforderung. Doch, es ist eine Aufforderung. Es ist nicht ein Tipp, wo man sagen könnte, gut, mache ich oder mache ich nicht. Sondern die Bibel fordert uns auf. Sei dankbar. Und ganz analog dazu auch Epheser 5, beide Male Kapitel 5. Aber hier der Vers 20, da heißt es: Sagt allezeit Gott dem Vater Dank für alles in dem Namen unseres Herrn Jesus Christus. Das Gleiche. Wieder ein Befehl: Sagt Gott Dank. Und auch noch die zweite Gemeinsamkeit, darauf werden wir dann eingehen, dieses in allem, so sagt Thessalonicher und bei Epheser, für alles, was letztlich in die gleiche Richtung läuft. Das ist der Zungenschlag des Neuen Testamentes zum Thema Dank. Mach das, du sollst das tun. Heißt im Klartext, wir sollen Gott nicht nur dann danken, wenn wir uns etwas davon versprechen. Danken schützt vor Wanken. Wenn ich nicht wanken will, danke ich halt. Das heißt auch, wir sollen Gott nicht nur dann danken, wenn es gefühlsmäßig so über uns kommt, wenn wir gerade vor Dankbarkeit überschäumen, das dann auch mal zu sagen. Sondern auch unabhängig vom Gefühl der Dankbarkeit sollen wir danken. Ja, und wenn da steht, für alles danken, dann heißt das eben auch, dann danken, wenn wir gar nicht verstehen. Was macht Gott da eigentlich? Warum kommt jetzt dieses oder jenes in mein Leben hinein? Ich verstehe es nicht, ich danke trotzdem. Und wenn man noch weitergehen will, dann sogar auch dann, wenn ich damit eigentlich gar nicht einverstanden bin. Herr, was machst du da mit mir? Trotzdem, sagt die Bibel, seid in allem dankbar. Das ist schon auch hart, das ist schon viel. Ich habe ja gesagt, es wird auch herausfordernd werden. Und das ist die Stelle, wo es dann dazu kommt. Gott danken, wenn alles gut ist, wenn alles schick und schön ist und wir die Dinge genießen, ist relativ einfach. Aber wenn es wirklich daran geht, auch für Dinge zu danken, die schwierig sind, und die ans Eingemachte gehen, ja, ich glaube, dann haben tatsächlich auch viele Christen Probleme damit. Da wird es schwierig. Aber wir kommen später darauf zu sprechen. Lass uns mit dem Einfachen beginnen. Danken, wenn uns die Dinge gefallen. Danke für den offensichtlichen Segen in unserem Leben, für das Gute, was Gott uns gibt. Wir müssen ja nicht gleich mit dem Schwierigen einsteigen. Es ist ja wirklich auch viel, was Gott uns an Gutem gibt. Wenn wir darüber nachdenken, die meisten können da wirklich viel zu sagen. Und wenn du nachdenkst, wirst du bestimmt das eine oder andere zusammenbekommen. Leider ist es so, dass Christen sowieso manchmal dazu neigen, relativ wenig zu beten. Wenn sie dann beten, sind es oft eher die Bitten, wenn man dann merkt, irgendwas läuft nicht. Dann bekomme ich Sorgen und dann schreie ich zu Gott, Herr, mach dies, verhindere jenes. Aber das Danken ist manchmal so der Punkt, der sehr kurz kommt, der öfter mal hinten runterfällt. Das sage ich nicht als Vorwurf, das sage ich auch ein ganzes Stück als Beobachtung aus meinem eigenen Gebetsleben. Leider ist es oft so oder gibt es diese Tendenzen. Deswegen bitte ich dich einfach mal oder will dich auch ermuntern, ich habe das selber auch mal gemacht, eine Art Bestandsaufnahme zu machen für das Gute, was Gott in deinem Leben tut und auch getan hat. Das tut uns gut, das macht Freude, um nochmal auf den Titel der Predigtreihe einzugehen. So, ich habe mir jetzt überlegt, ich habe das gemacht für mich und ich bin echt fröhlich darüber geworden. Ich habe Dinge wieder neu entdeckt, Dinge mir nochmal neu bewusst gemacht, die eigentlich klar sind, die ich lange und permanent eigentlich genieße, aber oft so selbstverständlich nehme, wo ich gar nicht immer so akut für dankbar bin, was eigentlich schade ist. Und ich habe das neu entdeckt. Und ich habe mich gefragt, soll ich das hier erzählen? Soll ich jetzt die Dinge durchgehen, die Segnungen Gottes in meinem Leben? Wenn ich das gemacht hätte, ich werde es nicht tun, dann hätte ich es tatsächlich ehrlichen Herzens zu Gottes Ehre gemacht. Aber ich habe gedacht, Mensch, es ist so viel und es sind so wichtige Themen, wo Gott mich segnet. Wenn ich das alles so locker vom Stapel lasse, vielleicht wird der eine oder andere richtig neidisch. Ich bin ein gesegneter Mann. Das war ich schon immer, aber es ist mir jetzt nochmal richtig aufgefallen, wo ich darüber nachgedacht habe, was Gott an Gutem in meinem Leben tut. Und ich ermuntere dich einfach, tu das auch mal. Lass dich mal darauf ein. Nimm dir mal Zeit, über die Segnungen Gottes, die ganz offensichtlich sind, in deinem Leben nachzudenken. So, und da habe ich jetzt Ideen zu gehabt, vielleicht den Zugang dazu ein bisschen zu vereinfachen oder das Ganze auch in nette Formen zu bringen. Wir dürfen uns ja in gewissen oder unter gewissen Auflagen wieder treffen. Wenn du die Predigt mit mehreren, vielleicht zu zweit oder auch ja, mit noch mehr Leuten schaust, ihr könnt mal nachher so ein Spielchen machen. Das nennen meine Frau und ich nennen das Hauptstädteraten. Da müssen wir so lange immer jeder eine nennen, bis jemand nichts mehr weiß und der hat dann verloren. Ich würde hier nicht von verloren und gewinnen reden wollen. Aber macht es ruhig mal, wenn ihr mit mehreren zusammen seid, reihum zu sagen, hierfür bin ich Gott dankbar. Der Nächste, hierfür bin ich Gott dankbar. Hierfür ich. Und dann ist der Erste wieder dran. Und mein Zweites ist dieses. Und mein Zweites ist jenes. Und geht die Runde durch, bis wirklich jemandem nichts mehr einfällt. Dann ist die Runde beendet. Aber denkt ruhig mal nach, kramt ruhig mal in eurem Leben und in euren Erinnerungen. Und ich denke, das kann einerseits sehr lustig sein und Spaß machen, andererseits aber auch ja, unseren Blick auf Gott hinführen und auf das, was er tut. Wenn du alleine bist, dann wird das so nicht funktionieren. Aber es gibt ja andere Alternativen. Du könntest das Alphabet aufschreiben, von A bis Z als Anfangsbuchstaben und dann ergänzen. Jeden Buchstaben zu einem Schlagwort ergänzen, einer Sache, wo Gott dich für segnet. Dann hast du auch 26 Dinge zusammen und musst auch dir Gedanken darüber machen, was sind denn Gottes Segnungen in meinem Leben? Nur so Ideen, so könnte man es machen, wenn ihr Spaß daran habt, wenn euch das gefällt. Wenn du sagst, ach Kinderkram, Spielereien, das muss nicht so sein. Wichtig ist nicht das Spielchen, wichtig ist, dass du deinen Blick auf Gott ausrichtest und dass du über das nachdenkst, was er dir Gutes getan hat und auch noch Gutes tut. Denn dazu neigt unsere Seele, zu vergessen, was das ist. Das ist der einfache Teil. Das ist das, was lustig ist, was man als Spielchen gestalten kann, was nett ist und wo tolle Sachen zutage treten. Jetzt kommt der zweite Teil meiner Predigt und da werden wir ein ganzes Stück tiefer gehen. Da wird es etwas herausfordernder wahrscheinlich, aber das ist auch wichtig. Wir haben ja in den beiden Kapiteln 5, einmal Epheser 5 und 1. Thessalonicher 5, gelesen, dass wir in allen Dingen Gott dankbar sein sollen. Und das führt unweigerlich zu der Frage, auch für Schlechtes? Für Gutes zu danken ist einfach, aber kann ich auch für Schlechtes danken? Kann ich für Mangel in meinem Leben danken? Kann ich für Dinge danken, die ich eigentlich gar nicht akzeptieren kann oder will? Für Benachteiligungen, was immer das in deinem Leben ist. Auch da werden wir noch drauf schauen. Kann ich für Schlechtes danken? Und ich bitte dich einfach mal kurz, ich werde einige Sekunden innehalten, mach dir mal Gedanken drüber. Kannst du für Schlechtes in deinem Leben auch danken? Ich glaube, ja. Ich glaube, es geht. Ich glaube, es soll sogar so sein. Ich möchte die Geschichten von zwei Männern erzählen. Der erste Mann, den lernen wir in der Bibel, im Alten Testament, am Ende des ersten Buches Mose kennen. Es handelt sich um Josef. Josef, den einen Stammvater Israels. Josefs Vater hat Josef sehr lieb und lässt ihn das spüren, aber dadurch entsteht natürlich auch Neid seitens seiner vielen Brüder. Und das sorgt dafür, dass das Leben von Josef in seinem ersten Teil schwierig ist. Vorsichtig ausgedrückt, sehr schwierig ist. Dass da Dinge passieren, wo man sagt, oh wei, dafür zu danken wäre schon krass. Vielleicht kennst du die Geschichte, dann wirst du das, was ich jetzt erzähle, wiedererkennen. Ich will es nur kurz skizzieren. Seine Brüder beschließen aus Neid, dass sie Josef umbringen wollen. Die Gelegenheit ergibt sich dann, sie sind mit ihm auf freiem Feld, möchten ihn dort in einer Zisterne verrecken lassen. Dann hat einer so ein bisschen Mitleid und meint, das kann man doch nicht machen. Und es kommt dazu, dass sie nur großzügigerweise, und das großzügigerweise in Anführungszeichen, ihn als Sklave nach Ägypten verkaufen. Das ist richtig schlecht für ihn. Es kommt aber noch schlechter. In Ägypten hat er eigentlich erstmal eine gute Perspektive, kommt in ein gutes Haus, aber dann ganz schnell aus diesem guten Haus wieder heraus ins Gefängnis. Völlig zu Unrecht. Er hat nichts Böses getan, kommt ins Gefängnis als junger Mann, verrottet sozusagen die besten Jahre seines Lebens irgendwo in Ägypten im Knast. Richtig schlecht. Das ist so eine Zeit im Leben von Josef, wo man sich fragen kann, hey, hat dieser Mann irgendetwas zu danken vor Gott? Oder müsste der nur klagen und nur weinen vor Gott? Aber wie ist es mit Danken? Hat Josef zu danken? Ich sage ja. Nicht, weil es angenehm gewesen wäre, im Gefängnis zu sitzen. Nicht, weil es ein schönes Gefühl ist, wenn einen seine Brüder hassen. Nicht, weil das alles irgendwie jetzt besonders erfreulich gelaufen wäre im ersten Teil. Aber ja, er hat Grund zu danken, weil Gott an ihm wirkt. Dieser bittere Weg des Verkaufens als Sklave und dass er im Gefängnis seine besten Jahre verrotten muss, ist letztlich der Weg und wahrscheinlich wohl der einzige Weg, der ihn dahin führt, wo Gott ihn am Ende haben will, nämlich zum Pharao. Durch diesen bitteren Weg, wo niemand wahrscheinlich auf die Idee gekommen wäre, Gott für zu danken, genau durch diesen Weg bekommt Josef später die Chance, sein ganzes Volk zu retten und vor dem Verhungern zu bewahren. Ich kann mich da nicht in Details verstricken, es ist eine ganz wunderbare Geschichte. Lies sie ruhig nach am Ende des ersten Buches Mose. Aber man merkt hier am Anfang so eine traurige, so eine schlimme Geschichte mit so einem wunderbaren Happy End. Wer hätte gedacht, dass es dahin kommen würde? Hätte man es gewusst, hätte man Gott schon früher danken können. So geschieht es erst am Ende. Die zweite Geschichte, der zweite Mann, von dem ich rede, das ist ein junger Pastor aus England, John Nelson Darby, der mit 27 Pastor gewesen ist, sehr engagierter Typ, jemand, der sich eingesetzt hat, der immer auf Achse war, immer unterwegs, immer in Bewegung, auch seine Theologie noch in Bewegung gewesen, vieles gehört, mit vielem nicht einverstanden, aber auch selber noch nicht völlig fertig mit seinen Gedanken, noch nicht alles durchdacht. Und dieser quirlige und umtriebige Mann hat im Alter von 27 Jahren einen schlimmen Reitunfall. Wäre also beinahe verstorben beim Reitverkehrsunfall, wenn man so will. Und dieser Reitunfall zieht ihn raus aus allem, was er tut und zwingt ihn zu einer Auszeit. Er muss sogar England verlassen, er kommt zu einem Bekannten nach Dublin, wo er dann wirklich erstmal ganz kaltgestellt im Bett liegt. Und Darby nutzt diese Zeit, um in der Bibel zu lesen und zu forschen. Er kann auch gar nichts anderes. Vielleicht hätte er das niemals getan, wenn er nicht diesen Unfall gehabt hätte. Er fängt an zu forschen und er entdeckt Lehren in der Bibel, die lange verschollen waren, die in Vergessenheit geraten sind und die durch ihn erst wieder ans Licht gekommen sind. Und als er dann wieder etwas wieder bei Kräften und bei Gesundheit ist, lernt er in Dublin Leute kennen, die er niemals kennengelernt hätte, hätte er diesen Unfall nicht gehabt. Und das sind die Keimzellen, aus denen später unsere Brüdergemeinden, wo wir auch zugehören, entstehen. Und die Lehren, die er entdeckt hat, ist zum Beispiel die Lehre von der Entrückung der Gemeinde. Hätten wir diesen Reitunfall nicht, hätten wir womöglich keine Brüdergemeinden und nicht die wohltuende und großartige Lehre von der Entrückung der Gemeinde. Kann man für einen Reitunfall danken? Schwierig, wenn einem alle Knochen wehtun und man aus dem Alltag gerissen ist und gerade dem Tod von der Schippe gesprungen. Wenn wir aber sehen, was Gott daraus macht, dann klar, wir können dankbar sein für den Reitunfall von Darby. Also diese beiden Beispiele zeigen auf jeden Fall, die Segnungen Gottes sind vielleicht nicht immer sofort als solche zu erkennen, aber es sind in diesen Fällen zumindest große Segnungen Gottes gewesen. Was ist mit uns hier? Wir haben so ein schönes Haus, neu gebaut, richtig schön, richtig gemütlich. Wir genießen das, dass wir dieses Haus haben. Und jetzt Wasserschaden, schlimmer Wasserschaden. Wir müssen unsere ganze untere Etage dicht machen. Das ist ein teurer Wasserschaden, der wird uns möglicherweise Monate kosten, wo hier unser unteres Geschoss gesperrt ist. Ist doch zum Heulen. Nach einem Jahr Sanierungsfall. Ist es zum Heulen? Oder haben wir schon was gelernt? Ist es vielleicht doch zum Danken? Ja, vielleicht ist es wirklich zum Danken. Was hat Gott vor? Wir wissen es noch nicht. Bei Josef oder auch bei Darby ist es so, das betrachten wir mit reichlich Abstand. Bei Josef mit immer noch ja, 150 Jahren, über 150 Jahren Abstand bei Darby. Da ist es leicht zu sagen, Gott hat Gutes daraus gemacht. Aber haben wir ein bisschen was gelernt über das, wie Gott ist? Dass er aus Dingen, die uns schlecht vorkommen, aus Dingen, mit denen wir gar nicht glücklich und einverstanden sind, oft Gutes macht? Wenn wir anfangen, das zu kapieren, dann können wir auch anfangen zu danken. Herr, danke für den Wasserschaden. Es ist ohnehin dein Haus, mit dem du tun kannst und lassen kannst, was du willst. Danke aber dafür, dass du es jetzt so gemacht hast. Wir sind gespannt, wir wissen noch nicht, aber wir sind gespannt, wer der Profiteur von dem Ganzen ist. Wir sind gespannt, wer den Segen ernten darf, den du an dieser Sache schenken wirst. Ich glaube, es ist gut, sinnvoll, so zu denken und so zu beten, auch wenn wir noch nicht wissen, wie das hier im Detail weitergehen wird. Und wofür es gut ist. Auch ich kann an der Stelle vielleicht dann doch mal was Persönliches erzählen. Bei den Dingen, die ich jetzt erzähle, wird auch keiner neidisch werden. Ich habe ja in den letzten Jahren auch viel mit Arbeitslosigkeit zu tun gehabt. Da ist man finanziell nicht so auf Rosen gebettelt. Oft ist es auch mal eng. Aber ich fange auch an zu begreifen. Ich taste mich da auch ran und ich lerne auch. Aber doch auch Gott zu danken für Dinge, die mir nicht gefallen. Und ich kann schon auch sagen, mein Herr, ich danke dir dafür, dass ich nicht so viel Geld habe. Ich danke dir dafür, weil es lehrt, auf dich zu sehen, weil ich vieles mit dir erlebt habe, was ich sonst nicht erlebt hätte. Und wer weiß, was ich mir gekauft hätte, wenn ich es mir hätte leisten können. Ich glaube und lerne, dass es gut ist, so zu beten. Oder auch, wir haben eine Woche Urlaub geplant. Es ist die einzige Woche, die ich in diesem Jahr zur Verfügung habe, mit meiner Familie wegzufahren. Wir werden 100 Kilometer weit weg an die Nordsee gefahren. Alles überschaubar, aber wir haben uns sehr darüber gefreut. Und dann kamen die Corona-Maßnahmen, es ging nicht. Da kann man sich aufregen, da kann man traurig sein. Aber ich will eher sagen, Herr, ich weiß nicht warum. Wir haben uns so drauf gefreut, aber du weißt es. Und wenn du es so kommen lässt, dann wird es gut für mich sein. Ich vertraue dir darin. Dankbar. In allen Dingen. Ich lerne es auch noch. Ich bin da längst nicht perfekt. Aber so könnte es aussehen und so möchte ich, dass es mehr und mehr auch Gestalt gewinnt. Ja, und damit zu dir ganz persönlich. Was sind deine Dinge? Was sind deine Bereiche, wo du sagst, das ist was Schlechtes in meinem Leben? Wo sind die Dinge, die dir schwer fallen zu akzeptieren? Wo du sagst, das kann doch nicht gut sein. Wie kann Gott das zulassen? Wie kann Gott mir dieses oder jenes in meinem Leben zumuten? Ich weiß nicht, welche Bereiche das sind, muss ich auch nicht. Hauptsache ist, du weißt es. Könnte Thema Partnerschaft sein, unerfüllte Sehnsüchte. Es kann Streit sein mit Leuten, dauerhaft auch Unfrieden. Kann das Thema Gesundheit natürlich auch sein. Du weißt es. Und denk mal drüber nach. Ich ermuntere dich, und will auch noch ein bisschen schärfer das formulieren, von der Bibel her, von diesen Imperativen her. Ich fordere dich auf, ich bitte dich, in aller Bescheidenheit eines Predigers, ich bitte dich, dass du diese Dinge an dich heranlässt und die Position des bockigen Kindes, ich will aber und ich muss haben, aufgibst zugunsten des Dankes Gott gegenüber. Danke, dass ich das noch nicht habe, was ich mir immer wünsche. Du wirst wissen, warum. Du gibst nur Gutes in meinem Leben. Und aus deiner Hand will ich es nehmen, ob es mir gefällt oder nicht. Wo sind die Dinge bei dir? Und ich bitte dich, an dieser Stelle anzufangen, nicht das bockige Kind raushängen zu lassen, sondern Gott gegenüber dankbar zu werden. Geh die Dinge im Gebet durch und formuliere nicht Anklage, nicht betteln, sondern vor allem Dank Gott gegenüber. Wir haben das auch mal gemacht, nicht nur mit den genannten Themen. Meine Frau und ich sind wirklich auch Kleinigkeiten, Dinge, die uns im Alltag begegnet sind. Nicht nur, die wir schlecht fanden, sondern auch, wo wir uns keinen Reim drauf machen konnten. Einfach durchgegangen und haben wirklich für alles gedankt. Und das fühlt sich erstmal total befremdlich an. Das ist alles andere als eine natürliche Reaktion von uns Menschen. Wir machen das normalerweise nicht. Wir ordnen die Dinge für uns ein, gut, schlecht. Will ich haben, will ich nicht haben. Mehr davon, weniger und weg. Es fühlt sich ganz merkwürdig an, aber wenn du das eine Weile machst und wenn du dich darin übst, dann ist zumindest unsere Erfahrung, die wir gemacht haben, dass sich auf einmal der Blick auf die Dinge total verändert. Du kannst Dinge akzeptieren und aus Gottes Hand nehmen, wo du das früher nie gekonnt hättest. Du gibst Rebellion gegen Gott auf, die du vielleicht jahrelang durchgezogen hast. Das macht was mit dir. Und ja, auch diese göttliche, geistgewirkte Freude stellt sich hier und da ein. Relativ schnell sogar in unserem Fall. Erstaunlich schnell. Ja, ein letzter Gedanke dazu. Ich habe jetzt immer so selbstverständlich von Schlechtem gesprochen. Gott auch für Schlechtes danken. Ich glaube, manchmal, ein, zwei Mal, habe ich auch von vermeintlich Schlechtem gesprochen. Was ist denn eigentlich Schlechtes? Was kann denn Schlechtes aus Gottes Hand sein? Also keine Frage, es gibt Schlechtes in dieser Welt. Es gibt das Böse, es gibt den Bösen, es gibt Sünde, es gibt den Tod. Und wir sollten uns hüten, sagt auch, ich glaube Jesaja, ist aus dem Kopf an einer Stelle, der Prophet Jesaja, dass wir uns hüten sollen, Gutes Böse und Böses Gut zu nennen. Natürlich gibt es Sünde, natürlich gibt es Böses und Schlechtes. Aber aus Gottes Hand, als Kinder Gottes, wird uns selbst etwas, was an sich böse und schlecht ist, zum Guten dienen müssen. Das ist also wirklich faszinierend. Der Apostel Paulus sagt das im Römerbrief in Kapitel 8. Wir aber wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Überleg mal, was das bedeutet. Überleg mal, was das heißt. Das Schlimmste Vorstellbare, das Böseste, das Frustrierendste, das Schockierendste, was dir in deinem Leben begegnen könnte, die größte Angst, wenn sie Tatsache wird, muss dir am Ende, wenn du Kind Gottes bist, doch zum Besten dienen. Was für eine Aussage, was für eine Tragweite dahinter steht. Als Christ kann nichts auf dich zukommen, was dir nicht zum Besten dienen muss. Deine Armut, dein Mangel, dein Leiden, deine Krankheit, alles wird dir zum Besten dienen. Selbst böse Menschen, Leute, die sich an dir versündigen, es wird dir am Ende, obwohl es böse ist und bleibt, zum Besten dienen müssen. Was unser Herr da für uns tut, wie sehr unser Herr uns segnet. Unglaublich. Wenn du das glaubst, dann kannst du im Vertrauen auch mit König David den Psalm 23 singen. Ich möchte mal hier noch den letzten Vers, den Vers 6 aus Psalm 23 sagen. Und ich liebe diesen Vers sehr. Das ist was ganz Tolles, was ich mir auch immer wieder sage. Nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Gott gibt uns als seinen Kindern nur das Beste. Güte, alles Gute, Gnade, alles dient zum Besten, alles ist letztlich ein Ausdruck seiner Liebe und wird zu seinem Ziel führen, weil wir Gottes geliebte Kinder sind und er es für uns gut machen wird. Er ist der Vater des Lichts, von dem alles Gute und alles Vollkommene kommt. Wenn du das wirklich glaubst, wie könntest du dann nicht Gott auch für alles danken? Amen.